Chuzpe. Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Herzlich willkommen nach einer kleinen Pause zurück bei Chuzpe. Unser erster Gast 2023 ist Michel Wagner. Er ist Filmproduzent, kommt aus einer Wiener jüdischen Familie und pendelt zwischen Wien und München. Vor einiger Zeit hat er seine Familiengeschichte zum Anlass genommen, ein Drehbuch in Auftrag zu geben. Dabei herausgekommen ist der Film Schächten, ein österreichischer Spielfilm von Thomas Roth aus dem Jahr 2022. Ich freue mich, dass Michel zu diesem Gespräch zugesagt hat und er uns gleich mehr über den Film, die Hintergründe und sich selbst erzählt. Wird. Hallo Michel, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam über deine Familiengeschichte, aber auch über den Film Schächten sprechen, der derzeit in den österreichischen Kinos läuft. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da oder dass ich dir was erzählen darf, genau da sein kann.
Ich würde sagen, wir starten gleich mal direkt mit dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Deine Familiengeschichte hat dich dazu bewegt, einen Film zu machen oder einen Film den Film in Bewegung zu bringen, ihn entstehen zu lassen. Gleichzeitig bist du Filmproduzent. Möchtest du uns über diesen Prozess ein wenig erzählen?
Also generell war es auf jeden Fall die Familiengeschichte oder Holocaust jetzt im Großen, der mich dazu veranlasst hat, auch vielleicht Film zu studieren in München und wo ich immer den Traum hatte, in eine gewisse Richtung, wie jede jüdische Familie halt die krassesten Erlebnisse hat von den Großeltern oder Urgroßeltern oder Eltern, was sie durchgemacht haben, irgendwie das zu verfilmen, und hatte halt ursprünglich jetzt keine Idee, in welche Richtung oder was dabei rauskommen sollte, war jetzt nur eine Vision. Schlussendlich kam es dann, wie ich dann eben nach all den Jahren auch beim Film gearbeitet habe und das ja alles lange immer dauert, bis das umgesetzt wird, war aber eigentlich dann, sage ich mal, im Film mit Inglourious Basterds, fand ich so ein bisschen so, auch wenn das ein bisschen hart klingt, so Holocaust abgehandelt. Also da waren in dem Bereich einfach ganz viele Filme immer schon, und dann mit Inglourious Basterds war so ein gewisser Schlussstrich, fand ich auch, der natürlich jetzt auch fiktiv einen Wunschgedanken quasi einfach jetzt mal in Szene setzt, wie es hätte eigentlich laufen sollen. Und genau, gleichzeitig natürlich aber auch die Rache behandelt, was ich als filmisches Genre immer schon spannend fand und was sich halt jetzt mit Holocaust aus jüdischer Sicht wahnsinnig gut anbietet, wo ja einfach der Zuschauer eine Befriedigung, also so ging es mir dann teilweise zumindest, eine Befriedigung hat, wenn so SS-Leute abgemetzelt werden. Das ist vielleicht nicht für jedermann, aber ich fand es einmal ganz ansprechend. Und genau, und dann die zwei Komponenten waren dann einfach so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, jetzt ist man in der Dekade 50, 60 angekommen. Also es gab dann auch in Deutschland Filme, die dann eher so eben nach dem Krieg, DDR, BRD, irgendwie die Brücke oder irgendwie so, gab es so ein paar, die das behandelt haben. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, da muss man also einfach einen Schritt weitergehen, A, von der Epoche und B, halt auch, weil einfach das ja auch spannend wäre, was ist mit den Juden eigentlich? Okay, Holocaust, wurden alle umgebracht oder vertrieben oder waren versteckt. Was ist jetzt eigentlich danach? So, das wurde ja jetzt auch nicht so behandelt. Genau, und dann hat sich das quasi mit meinem Kontext des Filmvermögens, was möglich war zu realisieren zu dem Zeitpunkt und der Zeit, die dahin gewandert ist, so gekommen, dass ich dann in den 50er, 60er Jahren thematisch gelandet bin und gleichzeitig dann eben auch mit den Geschichten von meinem Vater und von meinem Großvater, wo ich dann irgendwie die Idee hatte, dass man das irgendwie alles zusammenbringt. Also so eine kurze Geschichte war halt dann mal, dass eben am Zentralfriedhof, so wie bei den Clint Eastwood Western, irgendwie Waffen aus Israel in einem Grab, also das war echt, quasi vergraben war. Und einfach, also das ist ja einfach filmisch gesehen Spitzenklasse so. Also damit will ich eigentlich irgendwie arbeiten. Das war so der Anfang.
Wir hatten auch mal in diesem Podcast den Film Plan A zu Gast, der sich mit der Geschichte von Aberkovner nach dem Krieg beschäftigt, also direkt nach dem Krieg. Aberkovner, du warst auch immer Schmerzer, oder? In einer jüdischen Jugendorganisation.
Bnei Akiva war ich.
Ah, du warst ja in Bnei Akiva, okay, Entschuldige, ja. Fast knapp daneben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch hier in Wien Jugendorganisationen, die sich mit Widerstand, also die während dem Holocaust im Widerstand waren. Und dieser Film Plan A hat quasi die Rachegeschichte von Aberkovner nach dem Krieg zu Papier gebracht, beziehungsweise auf die Leinwand gebracht in weiterer Folge. Mhm. Und ich fand es eben interessant, dass es immer mehr Geschichten gibt, die nach dem Krieg ansetzen und jüdische Geschichten erzählen, die an der Wahrheit inspiriert sind. Also man möchte jetzt nicht immer sagen, dass das alles 100% dokumentarisch ist, aber es gibt wahre Begebenheiten. Und Aberkovner hat versucht, die deutsche Zivilbevölkerung das Trinkwasser zu vergiften. Und das ist eine wahre Geschichte, die verfilmt wurde und eben letztes Jahr in Deutschland in den Kinos angelaufen ist. Nun haben wir
das
dich.
Das war kurz nach dem Krieg 45 in den
also. Ja, genau, nach Kriegsende genau. Haben die diese Widerstandsgruppe, die während dem Holocaust im Widerstand
war. Genau, das kenne ich, das hatte ich auch, aber Aberkovner war mit dem Zusammenhang, der Name nicht.
Genau, so Aberkovner, deswegen habe ich dich auf den Schomer angesprochen, der war nämlich im Schomer im Untergrund, im Widerstand. Ich selber war im Schomer Zier, deswegen war mir das eine sehr bekannte Figur.
Okay, verstehe.
Genau, und meine Frage ist, was machen denn diese Figuren oder diese auch dieses Großwerden vielleicht in einer jüdischen Jugendorganisation, in einer dritten Generation mit Großeltern, die gewisse Sachen erlebt haben? Kannst du erklären, was dir diesen Funken gegeben hat, dass dir das wichtig ist, dich aus dieser Perspektive vielleicht mit diesem Film zu beschäftigen, vielleicht Menschen das zu erklären, die einen komplett anderen Hintergrund haben?
Ja, also bei mir jetzt begonnen dann bei meinem Vater auch schon, der ja zweite Generation ist, dass aber ich glaube, bei der dritten dann nochmal verstärkt, dass man halt vom Opfer sein halt dann irgendwie das gar nicht mehr verstehen konnte. Im Sinne von, ja, warum hat man sich nicht gewehrt? Das war so die große Frage, kann ich mich erinnern, wie ich Kind war, auch in der Generation schon von meinem Vater oder bei meinem Vater. Und das hat mich dann halt auch, also im Prinzip, ja, also war es schon auch bei aller Tragik dann immer auch schon so familiär oder dann bei mir und wahrscheinlich auch in unserer Generation mehr als jetzt bei den Ersten, die halt nur Elend und Tragik erlebt haben, war halt immer halt dieses, ja, warum hat man sich nicht gewehrt? Das war immer ein Riesending so. Und ich glaube, dass das da Ursprung allem ist und dass man dessen sich am Anfang vielleicht auch gar nicht so gewidmet hat, weil man gesagt hat, naja, das ist ja, was hätte man denn machen sollen? Aber da habe ich weiß nicht, also noch immer nicht abgeschlossen damit, weil letztens war auch wieder eine Doku über die Kapos, genau, also Kapos war mir immer klar, Auschwitz war mir immer klar, Gaskammern habe ich jetzt nie so vielleicht ganz genau beschäftigt, aber das ging halt dann genau um den Prozess und was da halt Kapos gemacht haben, ist mir auch nicht, also es ist nicht nachvollziehbar und dass man da halt sich nicht gewehrt hat, ist mir also im Schluss immer, also nicht nachvollziehbar, also dieses Thema ist halt leider nicht abgeschlossen so und das war sicher aller Ursprung dessen, glaube ich, von dem Gedanken, genau. Was ja jetzt mit Israel, Gott sei Dank, einen ganz anderen Drive angenommen hat. Und da sieht man ja, dass es im ganzen Land auch anders geht jetzt damit. Genau. Aber bei aller Tragik habe ich mich auch, es ist ja auch leider so, dass ja natürlich die Leute dann damals ja auch, also die hatten ja nicht diesen Zusammenhalt. Also dann kam wahrscheinlich weiter, bei meinem Großvater, wenn das jetzt passt, vielleicht ein bisschen wegen dem Film, der war ja auch erschüttert, wenn der im KZ war und dann hieß es ja, die Österreicher, die Deutschen, die Polen und so, also es gab ja da auch keinen Zusammenhalt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ich denke mal, dass ein deutscher Jude sich nicht mit einem orthodoxen Polen-Juden aus dem Städtel irgendwie zusammenhörig gefühlt hat wahrscheinlich. Und deswegen macht es das schwer nachzuvollziehen.
Ja, das ergibt natürlich Sinn. Würdest du uns nochmal etwas expliziter von deiner eigenen Familiengeschichte erzählen und von den Teilen der Familiengeschichte erzählen, die Vorlage auch für diesen Film waren oder die in diesen Film mit eingeflossen sind?
Genau, also bei meinem Großvater war auch immer so eine Episode, die mich halt fasziniert hat. Das war nämlich, die Familie ist ja aus Wien ursprünglich, also schon eigentlich viele Jahrhunderte fast, kann man sagen. Und sie ist dann quasi 38. Ich glaube, ich ging das in Wien ganz schnell und dann sind sie aber nicht gleich geflohen, weil sie sich halt, also ja, noch nicht so bedrängt gefühlt haben. Dann wurde aber schon mein Urgroßvater, glaube ich, weil er sich noch gewehrt hat, wenn ihn einer Saujud beschimpft hat, von der Gestapo ein paar Zähne ausgeschlagen und dann war irgendwie okay, wir fliehen. Und dann ging das, glaube ich, ganz schnell, März, April, Mai sind sie dann nach Paris 38 und dann genau, sind sie von Paris weiter, wollten sie, glaube ich, nach Amerika über die Pyrenäen. Und ich glaube, der ein Urgroßonkel, also von dem Urgroßvater, der da im Gestapo-Gebäude am Schwedenplatz dann quasi kurz verhaftet war, der hat es geschafft und quasi der Großvater als Sohn mit den Eltern wurde dann in den Pyrenäen geschnappt und dort in ein Gyrs, glaube ich, Konzentrationslager. Und genau, dann wurden die getrennt, die Kinder mit von den Eltern. Und mein Großvater, der war aus der Leopoldstadt, klassisch, kannte, glaube ich, einen KZ-Aufseher aus der Leopoldstadt und hat beschlossen zu fliehen, weil er gemeint hat, ja, könnte klappen, wenn der Schicht hat. Und dann ist ihm der Bruder geblieben, weil er gemeint hat, nicht beide, wegen den Eltern so. Und mein Großvater ist geflohen. Und es hat geklappt. Der wusste dann bis zum Ende nicht, ob er ihn nicht gesehen hat oder ob er ein Auge zugedrückt hat. Und dann ist er eben zur Résistance gegangen in Frankreich. Und da war eben der Treffpunkt auch so cineastisch im Kino. So ein bisschen, was ja auch in den Inglourious Basterds dann vorkommt. Genau. Und das war halt auch immer so eigentlich so eine Geschichte, die ich erzählen wollte. Und so, genau, war der dann bei der Résistance und war
Was
dann,
heißt
glaube ich,
das, was genau heißt Treffpunkt im Kino? Also die Resistance und dein Großvater haben sich im Kino verabredet oder wie
da war
ist
die
dazu gestanden?
Kontaktaufnahme oder ähnlich.
Ah.
Ja, der Erstkontakt. Genau.
Interessant.
Ich meine, Kino war ja damals Tagesschau und jeder geht und dann ist man und so. Und dann war das halt so der geheime Treffpunkt oder keine Ahnung. Genau. Und dann war halt für D-Day dabei so Schienen sprengen und dann sind die Amerikaner gekommen und dann ist er quasi in amerikanischer Uniform zurück nach Wien. Und ist aber, mein Vater ist noch in Paris geboren, also die haben dann noch eben um die Firma, die wurde ja arisiert, wurde noch 3, 4, 5 Jahre irgendwie gestritten und dann ist mein Vater 47 noch in Paris geboren und ich glaube, die Familie ist dann 51 nach Wien gekommen oder irgendwie so. Genau, das war dann so, dann mein Großvater und dann ist mein Vater war dann hier eben zunächst im Lycée-Kindergarten. Und ist dann in die öffentliche Schule und das war jetzt familiär gesehen so der zweite Antrieb, wie er mir dann so erzählt hat, wie gemein die Kinder zu ihm noch waren als Jude. So, wo man sich denkt, hallo, das klingt ja eigentlich nach 30er Jahre, war aber dann schon
Im
Mitte
Lycée, also
50.
auch in der
Nein, nein, nein,
französischen
nein, nein,
Schule?
nein, nein, nein. Im Lycée-Kindergarten waren dann noch ganz kurz und dann
Ach so,
im
okay.
18. Bezirk dann.
Ja,
Weil die haben
okay.
dann in Gersthof gewohnt und waren dann dort, weiß ich jetzt nicht genau, welche Volksschule das war. Genau, und wie gemein die dort zu ihm waren, aufgrund dessen, dass er Jude war. Und das hat ihn, glaube ich, in der Kindheit dann schon so geprägt. Da war man noch ein bisschen so, ui, also da kam halt so dieses, ja, als erwachsener Mann, meinen Vater als Kind zu sehen, kam man so ein Beschützerinstinkt auch so, wie kann man so gemeinsam und halt gerade nach Holocaust quasi noch so den Juden malträtieren in der Schule. Und dann ging es halt weiter, dass dann mein Vater Schwierigkeiten hat, weil der hat sich natürlich in der Schule auch gewehrt. Und dann kam das auch dazu, weil das ist schon alles echt, dass natürlich dann in der jüdischen Gemeinde, also es ist ja auch dann immer sehr politisch, in der jüdischen Gemeinde ist es okay, wenn ich so viel aushole, weil ich ja doch dann mich da
Absolut gerne.
einge. Okay. In der jüdischen Gemeinde war es ja so, das haben ja in Wien viele U-Boote überlebt. Das waren ja meistens Sozialisten in den Gemeindebauten. Das heißt, die ganze jüdische Gemeinde war eigentlich total. Für dich als Schomer hat sie ihr, ist vielleicht nicht so krass, aber es war halt dann, es gab kein, es waren alles Sozialisten und es gab kein traditionelles Judentum mit Feiern, ja. Also, mein Vater hat gesagt, sie haben einmal um Erlaubnis gefragt, das Gemeindezentrum für eine Chanukka-Feier zu benutzen, ja. Also,
Ja.
es wurden ja keine Feiertage gehalten. Und da kam dann Wiesenthal, glaube ich, der halt, sage ich mal, jetzt mehr Mitte war, oder halt, ÖVP oder eigentlich waren sie ja alle Herut, glaube ich, so wie in Israel die Partei war, und wollte halt wieder jüdisches Leben in die Gemeinde bringen. Und da war mein Vater auch dabei, da war auch mein Großvater dabei, der hat diese Matinees, wie das auch im Film ist, so sonntags mit Konzerten und so organisiert. Und das war halt so die Wiesenthal-Linie, wo mein Vater und mein Großvater auch dabei waren, halt wieder mehr Jüdischkeit. Und dann halt kam auch das Sicherheitsthema, dass sich dann die
Darf ich
Jungs
ganz
so,
kurz einhaken?
ja.
Nur für als Erklärung für Menschen, die nicht in der Wiener jüdischen Gemeinde sind. Es gibt in der jüdischen Gemeinde in Wien Menschen natürlich mit verschiedenen Ausrichtungen. Das spiegelt sich auch in unserer Gemeindepolitik wider. Es gibt auch Jugendorganisationen und die eine Jugendorganisation ist vielleicht etwas religiöser, die andere bezieht sich mehr auf sozialistische Werte. Also auch innerhalb des Judentums, wie in jeder anderen Gesellschaft, sind wir breit aufgestellt, was verschiedene Ausrichtungen, Meinungen und Lebensstile angeht. Nur zur Erklärung, dass man das vielleicht ein bisschen besser versteht, worüber wir hier auch reden.
Sehr
Bitte schön,
gut.
entschuldige. Weiter.
Genau. Nein, und das haben die dann begonnen. und entwickelt. Und das sind halt so Elemente halt immer, die halt absolut richtig sind, so wie das in den Filmen. Und es war halt auch schön, so zu dokumentieren. Und es war ja auch so, dass ich ja immer in der Seitenstädtegasse war, dann zu den Feiertagen und dann halt in der ersten Reihe neben mir halt alle älteren Herren kannte und dann von jedem die Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat. Und diese waren halt alle spannend. Und das war halt dann auch immer so ein bisschen der Versuch, das irgendwie einzubringen oder zu würdigen und so weiter, weil das halt damals schon besondere Herrschaften und Zeiten waren, ja. Genau.
Es ist jetzt schon gefallen, dass deine Familie zurückgekommen ist. Das ist doch etwas, was durchaus selten ist, glaube ich, wenn man sich anschaut, wie viele jüdische Menschen heute in Österreich oder in Deutschland leben, dann ist es doch die Minderheit der jüdischen Menschen, die heute hier sind, die zurückgekehrt sind und nicht später zugewandert sind aus anderen Ländern oder von woanders halt. Ihr seid zurückgekommen und in weiterer Folge habt ihr auch um eure Existenz, die ihr vor dem Krieg hier hattet, eure Familie gekämpft. Würdest du da noch mal vielleicht etwas dazu erzählen?
Ja, also das war in der Familie, war die Firma dann halt immer, also recht wichtig auch, weil, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, wollte jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber es ist ja quasi das muss ja dann die Ur-Urgroßmutter, es ist ja quasi, also wie die ein Teil der Familie nach Paris geflohen ist, ist ja die Frau vom Firmengründer von Michel Wagner, quasi also eine Generation höher, also die Großmutter meines Großvaters ist ja in Wien geblieben. Die hat sich halt quasi auch als Österreicherin gesehen durch und durch und hat halt nicht verstanden, also warum sie jetzt fliehen soll und hat halt um die Firma auch gekämpft. Die wurde auch dann arisiert und da gibt es auch noch Briefe, wo sie sich dann über den Ariseur beschwert bei den Nazis, so dass der die Firma nicht ordentlich führt und Geld veruntreut und so. Und genau, und die ist halt in Wien geblieben und die wurde dann ermordet und ich glaube, dass halt die Familie natürlich im Sinne von Firma und ihr zurückgekommen ist, um mal zu schauen, was ist aus ihr geworden. Dann der Bruder, der nicht geflohen ist, wurde ja auch ermordet. Also, dass man einfach nach Wien mal wieder die Lage sondiert mit Angehörigen und dann der Firma und im Sinne, ja, dadurch, dass mein Großvater als Franzose oder als Amerikaner in Uniform, aber halt irgendwie mit den Franzosen zurückgekommen ist, konnte er sich ja auch viel wieder zurückholen, weil die ihm natürlich da sehr geholfen haben.
Und wie
Genau.
ist es dann gekommen, dass ihr, also gut, ihr habt nach dem Krieg hat deine Familie angefechtet, dass ihre Firma arisiert wurde und ihr seid eine von den wenigen, bei denen dieser Prozess auch irgendwie funktioniert hat?
Ja, also weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen.
Ich
Also weiß ich nicht.
war mal beim Schiedsgericht und habe mich damit, hab dort ein Interview für den ORF gemacht. Und es sind aus diversen Gründen viele, weil schon mal angeklagt worden sind und dann, das ist leer ausgegangen und dann wurde das Gesetz erst, das Restitutionsgesetz 2000, um die 2000er neu gemacht unter der Schüsselregierung. Und dann haben viele versucht, nochmal um Restitution anzufragen und sind gescheitert. Also tatsächlich ist eine recht große Zahl der Restitutionsanfragen aus den verschiedensten Gründen nicht durchgegangen.
Okay. Ja, dazu kann ich, da weiß ich nicht genug, wie das in den 50er waren, ob das jetzt bei Grundstücken, glaube ich, ist es leichter als jetzt bei Gemälden, bei Firmen vielleicht auch oder so. Also ich meine, es war ja auch so, dass quasi Firma, ich meine, was wurde zurückgegeben? Ich glaube, es war sogar einfach nur ein Mietvertrag. Ja, also die Firma hatte ein Lokal in der Innenstadt, wo halt früher die Allertextil-Geschäfte waren. Genau, Geld war keins da, das hat er alles mitgenommen. Also es ist dann faktisch nicht so viel, was da restituiert wurde, halt dann der Firmenname. Also deswegen wahrscheinlich auch deshalb. Aber mein Vater hat eben noch, den Ariseur kennen wir ja, den Namen und den Nachkommen. Und die haben eine Villa in Hietzing. Und genau, da wissen wir ja auch, von welchem Geld der das gekauft hat. Und dann gibt es da auch andere Geschichten da dazu. Aber genau, ansonsten, wie gesagt, es war ja dann nicht so viel, aber die Familie kam halt dann wieder zurück. Und ich glaube, mein Großvater, der wollte ja auch eigentlich Opernsänger werden. Aber das hat dann nicht geklappt und dann ist dann auch wieder in die Familie Firmen gekommen.
Um jetzt zu dem Film zu kommen, all das
Genau.
ist Anlass gewesen, einen Film zu machen, all diese Dinge, die in deiner Familiengeschichte passiert sind. Wie ist es dazu gekommen? Also wie war da der Prozess? Wie ist das Drehbuch entstanden? Wurde der Film produziert? Wie sind die einzelnen Menschen zusammengekommen?
Genau, also das von der Dekade war mir dann schon klar. Dann wollte ich halt, Rache fand ich halt immer, also ich mag per se einfach Rachefilme, also da habe ich mir gedacht, das passt gut und genau, würde sich da anbieten. Und dann habe ich eigentlich nach einem Drehbuchautor gesucht und habe dann selber Geld in die Hand genommen und habe den Thomas irgendwie gefunden, weil mir einfach auch der Falco-Film von ihm gefallen hat und die anderen auch. Und habe ihn einfach als österreichischen Autor mal quasi damit beauftragt, genau, das Drehbuch zu verfassen. Und dann hatten wir eigentlich schon ziemlich bald das Drehbuch. Also das hat er dann auch produktionstechnisch schneller gemacht, als ich dachte. Und genau, und dann, da gab es halt dann bei mir familiär Geburten und leider eben ist dann auch meine Mutter gestorben und so weiter. Und dann ist eigentlich so ein paar Jahre, muss man sagen, 17, 18, nicht viel passiert. Und dann haben wir deutsche Co-Produzenten gesucht und österreichische und so. Dann kam Corona und genau. Und schlussendlich ist es dann dazu gekommen, dass wir mit der Kultfilme einen super österreichischen Produzenten gefunden haben, der das halt ausführt. Weil ich bin ja jetzt auch quasi wieder in der Familienfirma tätig und kann das nebenbei vielleicht mir was eben überlegen, Drehbuch beauftragen. Aber jetzt ausführen, würde zeitlich und auch personaltechnisch nicht funktionieren, dass ich eine Produktion ausführe. Genau, und dann haben wir die Kultfilm, die hat das super gemacht, eben auch alleine ohne deutschen Produktionspartner, der dann Corona-bedingt ausgefallen ist, weil die sich in Deutschland alle quasi dann, das war genau im Februar, März, also im Februar hat man den noch getroffen, hat dazu gesagt, dann war März, dann sind in Deutschland alle nervös geworden und er hat halt trotzdem wirklich aus Österreich so viel Geld geholt, also es war halt wirklich eine tolle Leistung, dass es halt von einem Film, der zunächst, keine Ahnung, für 4, 5 Millionen kalkuliert wurde, dann runter auf 3 mit Deutschland, dann irgendwie runter kalkuliert auf 2,4 Millionen, was halt wirklich absolut dann Maximum ist, was man so aus Österreich für so einen Film dann rausholen kann. Und das hat dann die Kultfilm geschafft und dann als österreichischen Film produziert. Genau.
Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, der im Rahmen des Filmes auf deine Familiengeschichte trifft. Und zwar ist das die Geschichte in echt heißt er Johann Gogel. Im Film, glaube ich, heißt er Kurt Gogel. Er war ein Lagerkommandeur in Mauthausen, Aufseher im Lager Mauthausen. Wurde in den 50er, 60er Jahren in Wien, in Österreich, zuerst in Linz und dann in Wien, angeklagt und zweimal freigesprochen. Und auch diese wahrhafte Geschichte hat in diesem Film Einzug gehalten. Wie ist es denn dazu gekommen? Gibt es da auch persönliche Überschneidungen mit deiner Familiengeschichte? Ist das was komplett Separates? Wie ist das gekommen, dass dieser Handlungsstrang mit aufgenommen wurde?
Also alles zusammen quasi. Also es war so, dass, also ich habe selber ja auch quasi Drehbuch studiert und immer wieder versucht, eins zu schreiben. Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und deswegen den Thomas engagiert, der das kann. Und weil es einfach dann von der Dramaturgie her notwendig war, wenn man jetzt eine Idee hat, wie man es halt quasi filmisch umsetzt, dass du einfach quasi von der Dramaturgie her einfach mehr Fleisch auch quasi in die Geschichte bringst. Und es war ja auch so, wie ich den Thomas getroffen habe, dass er ja auch schon an, also wie genau die Idee war, weiß ich natürlich nicht, aber er hat eben gemeint, er hatte jetzt auch schon mal Ideen in die Richtung und dann hat das einfach perfekt angedockt und auf den Gogel ist ja dann der Thomas quasi jetzt als mit realem Hintergrund und dann eine Figur im Film gekommen, aber es gibt halt auch den familiären Berührungspunkt in dem Sinne, dass mein Vater, wie gesagt, dann halt mit der Sicherheit, die sie gegründet haben in Wien und dann gab es ja auch so Fälle, da gab es ja diesen Fall Paradajkowicz, glaube ich, das war ein Universitätsprofessor, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, wahrscheinlich, also irgendwo, also ob es auf der Hauptuni war oder Wirtschaftsuni, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube Wirtschaftsuni sogar. Und der war eben schwer Antisemit und der wurde dann, das war auch so halb politisch, das kann man nachlesen und der wurde dann aber nie gegangen und dann haben die Jungs ihn abgepasst und irgendwie zugerichtet und dann ist er zurückgetreten oder so. Und dann haben die immer schon so ein paar Aktionen gemacht. Mein Vater war ja auch zum Beispiel irgendwie so beim Basketballverein mit Nazis und so weiter, um das einfach ein bisschen so auszuspionieren. Das hat sich dann aber auch, wenn man so 65, 66, 67 nimmt, dann komplett gedreht, weil so der Feind der Nazis, so ähnlich wie in Israel, weil ja die ganzen Prozesse ja dann auch nicht mehr weitergeführt wurden nach Eichmann, weil sich das ja natürlich mit dem arabischen Feind dann nach dem Sechstagekrieg sofort gedreht hat und in Israel kein Interesse mehr war an den großen Kriegsverbrechern, sondern sich halt auf die umliegenden Feinde konzentriert haben, haben sie das halt dann hier in der Gemeinde auch mehr gemacht und haben dann, glaube ich, meine so France-Fensterscheiben eingeschlagen vom Büro in der Innenstadt, weil die, glaube ich, bei einer Entführung nachgegeben haben oder irgendeine solche Aktion gemacht. Und ich glaube, in dem Zuge haben sie schon auch, das war eigentlich mein Ansatz, den hatte ich da eigentlich schon in einer Drehbuchentwurf, den Franz Murer eingebracht, der quasi, glaube ich, Kommandant von dem Ghetto
Vilnius.
Vilnius war, danke, ich weiß nicht, aber er war in Vilna und war halt auch einer der fürchterlichsten Schlechter, die es überhaupt gibt, von diesen Ghettos da oben in den drei baltischen Ländern. Und genau, und der Franz Murer, der war mir halt bekannt durch meinen Vater, weil sie den, also weil der genau, der Prozess lief genauso wie mit Gogel, also irgendwie mit den Geschworenen und lauter irgendwie Österreicher in Lederhose, die jubeln und so. Also wenn man diesen Teil liest, ist der Murer-Prozess, also genau das Gleiche, also eins ist ja mit dem Gogel eigentlich, außer dass der Murer eigentlich vom Spektrum, von der Größe her noch viel schlimmer war, weil unter Anführungszeichen war der Gogel ja nur irgendein Lagerkommandant oder wenn ein Offizier da in Mauthausen und der Murer war ja verantwortlich für 200.000 Tote oder so da oben in Wilna. Und der hatte genau denselben Prozess und wurde eben auch freigesprochen. Genau, der wurde, glaube ich, einmal in Russland verurteilt und dann haben die Österreicher gemeint, naja, der Arme hatte ja schon die Strafe abgesessen, 5 Jahre in Russland. Aber dann hat der Wiesenthal halt wieder neue Zeugen organisiert und dann ging's, aber er wurde halt dann trotzdem freigesprochen. Und dann so die Jungs und mein Vater haben ihn dann schon in der Steiermark, das Haus beobachtet und so weiter und wollten eventuell da auch was machen und dann hatten sie aber nichts gemacht, wurden irgendwie zurückgepfiffen und das war eigentlich dann schon auch so quasi war und von mir angedacht und hat sich dann, glaube ich, perfekt aber auch mit Thomas ergänzt, der über den Gogel gehört hatte. Und deswegen war das mit dem Gerichtsprozess eigentlich immer irgendwie auch gesetzt und hat sich dann einfach nur von Murer auf Gogel geändert. Also es gibt eh leider
Du
genug.
hast schon, ja, du hast schon angesprochen, irgendwie, dass dein Vater da in einer Gruppe war, innerhalb von jüdischen Menschen, die damals einen Sicherheitsdienst gegründet haben. Vielleicht könntest du da noch mal kurz erzählen, wieso das notwendig ist für uns, vielleicht auch bis heute so etwas zu haben, wieso es überhaupt jüdische Sicherheit gibt, die sich selbst gestellt wird. Das ist doch was sehr Außergewöhnliches in unserer österreichischen Gesellschaft hier.
Ja,
Vielleicht das noch mal kurz
na gut,
erklären. Und dann, ja,
ich
bitte.
weiß nicht so viel drüber, aber also mit der Geschichte, dass quasi, wenn sie Chanukka feiern und anfragen, ob sie das dürfen, denke ich mal, dass die dann einfach Angst hatten, eigentlich ursprünglich in der Gemeinde, dass man halt keine Feierlichkeiten stattfinden lässt, weil das einfach, weil sie ja zu gefährlich ist, vielleicht von Nazi-Seite her, von arabischer Seite her. Und wenn du dann natürlich als junge Generation um Wiesental kommst und sagst, okay, ich will aber trotzdem irgendwie jüdisches Leben feiern, dann musst du halt auch irgendwie für die Sicherheit sorgen, wenn dann die Gemeindeführung aus den alten Sozialisten die Notwendigkeit nicht sieht und dir keine vom österreichischen Staat Polizeisicherheit oder anderweitige Sicherheit organisiert. Das musstest du halt dann mitmachen, um die Feiertage wahrscheinlich feiern zu können. Denke ich mal, so ist das entstanden und hat sich dann irgendwie, glaube ich, weitergezogen bis jetzt natürlich. Und ich glaube, jetzt gerade seit 10, 15 Jahren ist es, glaube ich, nochmal professionalisierter geworden. Aber da habe ich jetzt keine Einblicke. Aber da gibt es ja noch die Geschichte aus den 80er Jahren, wo der Anschlag war in der Wiener Synagoge in der Seitenstättengasse. Und da war es ja eben so, da gab es dann schon Polizisten und da gab es doch so wie am Flughafen dann die bekannten Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, dass die österreichischen Polizisten alle die Kugeln im Popo hatten, weil sie weggelaufen sind und eben quasi nichts verhindert haben. Und dass ja dann vor der Seitenstettengasse der Bodyguard damals von Herrn Böhm quasi die Sache gemanagt hatte. Und genau, kein Verlass, also auf die österreichische Polizei war. Und in dem Sinne ist man ja auch dann aufgewachsen, dass kein Verlass auf die österreichischen Polizisten ist. Wo es aber auch noch keine
Ich habe
Kobra und
das
so
nämlich,
gab, muss man auch dazu sagen.
genau, ich habe das nämlich auch immer sehr als in meinem Aufwachsen hier und über das die Generation meiner Eltern irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass es dieses Selbstverständnis gab, dass man, wenn man Schutz haben will, in sich selber geben muss.
Genau, und halt auch das Misstrauen gegenüber der österreichischen Polizei oder halt dann weitergehend, wie weit der Gesellschaft.
Der Institutionen. Genau. Mhm. Ja. Okay, und so ist es dann gekommen, dass quasi, um nochmal zurück auf den Film zu kommen, das ist nämlich ja da auch mit dem Georg Friedrich in dem Film ja eigentlich dargestellt, so diese aufkommende Sicherheit, die sich da quasi selbst formiert, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also der Friedrich, der soll ja quasi fast schon, also das ist dann die Stufe höher, der Kontakt zum Mossad sein. Also das gab es dann auch immer in Wien. Das waren jetzt nicht die Wiener, sondern das kam dann aus Israel. Und da war halt dann immer schon noch ein Austausch da. Und die haben halt nicht, die waren jetzt keine Mossad-Agenten, aber die Informationen, Austausch, gab es halt so. Und die waren natürlich Ansprechpartner für gewisse Dinge. Und genau, und das wäre jetzt im Film der Georg Friedrich, ja, der da halt da schon dann, sag ich mal, das professionell in einer anderen Liga betreibt.
Und jetzt haben wir ganz viel über eben die realen Momente oder die Dinge, die quasi nicht fiktiv sind und in diesem Film vorkommen, beleuchtet. Wo kommt denn die Fiktion hinein? Ab wann wird es denn, ist es etwas, was für das Drehbuch und für den Film geschrieben wurde und verlässt die Ebene der Realität?
Naja, also das Ende, weil es ist ja natürlich, also es gab von mir auch so das innerliche Bedürfnis, weil ich halt involviert war, halt einen Film zu machen, dann fast, also dass es kein Tarantino werden kann und dass du nicht mit Inglourious Basterds Standards arbeiten kannst, das war irgendwie klar. Aber ich hatte dann schon so den inneren Wunsch, halt, dass da vielleicht dann doch so ein europäischer Clint Eastwood vielleicht zumindest ein paar SS-Leute abknallt. Aber das geht ja irgendwie aus cineastischen Gründen in Europa nicht so sehr, dass man halt diese Art von Filme macht, weil das ist leider halt ein amerikanisches Thema, wo das halt A, besser umgesetzt wird und wo es einfach passt und wo das nachvollzogen werden kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wenn du zur österreichischen, deutschen Filmförderung gehst und dann sagst du, ich mache da einen, es muss ja kein Balla-Balla-Film sein, aber ich knall da ein paar ab und so. Das ist nicht kein klassischer, sag ich mal, Arthouse oder halt Film, der dann in Deutschland und Österreich vielleicht leicht durch irgendwelche Redaktionen und Fördergremien geht. Und das war aber auch nie Thomas Ansatz, also der wollte halt dann noch arthouse-lastiger werden und hat halt dann quasi dieses ganze Ende mit der Höhle dann halt auch so versucht, wo halt dann immer viele Fragen, wie ist das Ende und hat er überlebt oder nicht, wo er es halt offen gelassen hat, was natürlich auch irgendwie teilweise eine neue Ebene bringt, ja, weil wer soll die Frage schon beantworten? Genau, und das würde ich sagen, ist rein fiktiv und künstlerisch. Weil du natürlich jetzt filmisch gesehen hast du ja immer das Problem, du kannst deinen Protagonisten jetzt schon auch Leute umbringen lassen, aber er muss ja schon auch, ich meine, als Mörder dann eine Konsequenz davon tragen und in den meisten Filmen, selbst wenn der Held ist, stirbt er halt dann und dann ist halt wieder die Frage, willst du das erzählen oder nicht? Also du kannst einen Rächer, wenn du nicht das wie Tarantino machst, eigentlich nicht ungestraft filmisch gesehen wegkommen lassen und ich denke mal, dass dann mit anderen Abwägungen wie auch jetzt dem Recht nicht Rache von Wiesenthal, der ja eigentlich so einen Rächer eh auch nicht haben, also gewollt haben hätte. Hat Thomas dann, glaube ich, gerade das Ende dann künstlerisch mit der Ebene, dass es offen gelassen ist und mit der Höhle und so halt, das ist halt rein fiktiv und da ein Versuch, ein gutes Ende zu schaffen, zu machen. Genau. Und dann halt mit der Auswanderung nach Amerika.
Inglourious Basterds ist ein Film, den ich sehr, sehr oft höre in der Beschäftigung mit dem Thema, vor allem mit dem im Hinblick darauf, dass ich recht viel mit eben Leuten aus einer dritten Generation rede und relativ viel auch schon über jüdische Themen innerhalb vom Film gesprochen habe, beziehungsweise über eben neue Ansätze, wie man über den Holocaust reden und Filme machen kann. Inglourious Basterds scheint da ein zündender Monument gewesen zu sein, der sich in den Köpfen von jungen, eher jungen jüdischen Menschen so eingebrannt hat. Also ich habe meine Bachelorarbeit über diesen Film geschrieben.
Ah,
ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Stimmung, ein Gefühl, das dieser Film ausgelöst hat. Siehst du das ähnlich?
Also von jüdischen Sicht Blickwinkel her, wie du jetzt auch deine Bachelorarbeit, also hundertprozentig. Und da ist halt weiter zu fragen, ist es jetzt halt, weil das ist ein krasses Thema, das beschäftigt uns wahnsinnig, da ist es einfach dieser Release. Also ich meine, wir spricht ja beim Film immer über die Katharsis, glaube ich, von Aristoteles, diese Seelenreinigung, die passiert ja durch die Dramaturgie, sage ich mal, beim guten Film so oder so, beim Rachefilm. Also das finde ich ja am Rachefilm immer interessant, dass dann zusätzlich zu der Katharsis kommt ja diese Komponente, ich mach mal was, was in Wirklichkeit nicht geht. Ja? Also das funktioniert ja dann immer auch bei, da gibt es ja ganz viele mit Denzel Washington, wo er dann so aufräumt, Equalizer oder so, oder auch Clint Eastwood. Das ist ja quasi das eine, okay, im echten Leben geht es nicht, ich fürchte mich jetzt vor meinen Nachbarn und endlich kommt da einer und räumt auf. Ja? Das kommt dann so da dazu. Und wenn du das natürlich dann noch auf die Geschichte mit Holocaust und Nazis und Juden setzt, dann ist natürlich klar, dass du dann diesen unglaublichen Mega-Relief hast. Und dann noch als letzte Komponente, was ja bis jetzt noch sich keiner getraut hat, außer Tarantino, ist ja einfach so den Wunschgedanken umzusetzen. Also das ist ja dann wieder nichts Jüdisches, dass man einfach einen Film macht, über wie man sich die Realität gewünscht hätte. Also das gibt's ja dann auch nicht, dann auch, außer bei Science Fiction oder so. Also das ist die Frage, das kann man bei anderen Themen und bei anderen großen Fragen auch machen, aber Tarantino hat halt wirklich einen Film gemacht, der überhaupt, also der ein reiner Wunschgedanke in dem Sinn dann wäre. Und nicht. Es gibt ja noch Defiance mit Daniel Craig. Das ist ja dann eine wahre Geschichte, wo die sich da im Wald in Osteuropa versteckt haben. Und wo sie halt auch gekämpft haben im Untergrund. Und die ist aber, glaube ich, also 100% wahr. Genau, aber Tarantino hat sich ja getraut, die Geschichte komplett umzudrehen und zu verändern und fiktiv, also Science Fiction zu machen eigentlich.
Denkst du, mal abgesehen, also du hast es ein bisschen schon vorhin angesprochen, natürlich spielt Gewalt und diese Art von Actionfilm, dieser angehauchte Italo-Western, wo es wirklich nur ums Ballern geht, den der Tarantino auf die Leinwand gebracht hat, natürlich ist es eine sehr amerikanische Art und Weise des Filmeschaffens, aber abgesehen von diesem Gewaltaspekt, hast du das Gefühl, es gibt in der österreichischen oder in der deutschen Filmlandschaft prinzipiell noch so eine verhaltene Art, wenn es zu dem Thema jüdische Rache kommt, weil man Angst hat, Juden und Jüdinnen auf eine gewisse Art darzustellen, die ihnen vielleicht auch danach, wo andere, die nicht jüdisch sind, sich das anschauen und das vielleicht Antisemitismus oder was auch immer schürt, dass die ungerechten Juden danach irgendwas Böses wollten und die Deutschen irgendwie abmurksen oder so. Hast du das Gefühl, es gibt eine gewisse zurückhaltende Art, sich diesen Stoffen anzunehmen, abgesehen von dem Action-Thema.
Nein, hatte ich. Ich glaube, dass jetzt ein Deutscher, der den Juden als absolutes Opfer sieht, dann vielleicht gar nicht so sehr auf den Wunsch, wie wir ihn haben, der Rache oder so, dann also drauf kommen würde. Sage ich mal. Also, und da es dann ja auch in Deutschland oder in Österreich leider nicht passiert ist, dann da auch keinen Zusammenhang sieht. Also, das hätte ich jetzt gar nicht so von der Herangehensweise.
Weil ich habe eben von Plan A, von dem ich vorhin schon erzählt habe, gehört, dass die haben sich sehr schwer getan, anfangs Förderungen zu finden für ihren Film und sind dann mit ihren zwei israelischen Regisseuren angekommen, die dann dafür mehr. Sagen wir mal, Ruhe da drin gesorgt haben, dass es okay ist, einen solchen Film zu machen. Jetzt wollte ich wissen, ob du da auch solche Erfahrungen gemacht hast oder ob das bei dir überhaupt nicht so war.
Man weiß es ja nicht, was die Leute sich dann genau denken, aber ich denke mal, den Spieß umzudrehen, ist natürlich jetzt auch ungewohnt und wissen sie nicht, wie das ankommt, wenn auf einmal jetzt die Juden Rache an Deutschen verüben, so, ob sie das jetzt gut finden, ob sie das Angst haben, dass das missverstanden wird oder so. Aber ich glaube, das ist einfach, warum Amerikaner solche Sachen in Filmen erzählen können, liegt ja auch quasi, wie Gesellschaft funktioniert. Und die deutsche Gesellschaft, wie man ja jetzt auch mit der Ukraine sieht, ist ja nicht Gewalt, also bereit bei der Ukraine oder hat Gewalt nicht in, also ist ja auch sehr positiv natürlich, ist vielleicht ein bisschen realitätsfern, aber ist ja keine gewalttätige Gesellschaft, wo jemand wirklich mal durch die Straße rennt mit einer Pistole. So. Deswegen kann man es natürlich auch filmisch nicht erzählen. Das wollte ich jetzt noch zum Ballaballa Amerikaner sagen. Mhm. Aber wenn du dann weiterspinnst, also warum sollten sie generell so ein Genre, wo jemand so was Gewalttätiges macht, auch wenn es ein Jude ist und er bringt Leute um, die es verdienen. Ich glaube, das ist nichts für sie. Also das ist in der Gesellschaft nicht so, Gewalt ist halt dann nicht so verankert in der Gesellschaft und deswegen würde es filmisch auch keinen Sinn machen. Also glaube ich, haben die keinen Bezug dazu, dann solche Sachen tun sich halt dann schwerer, umgesetzt zu werden, so um es rauszubringen. Genau. Also das finde ich halt, wenn ich oft in Amerika bin, auch so immer so spannend. Da fragt man sich ja auch immer, leben die Amerikaner die Filme oder die Filme die Gesellschaft? Und dann sieht man halt, wie sehr die Gesellschaft halt die Filme widerspiegelt, logischerweise. Und dann ist es halt in Deutschland auch. Und die sind halt anders drauf. Die mögen halt Tatort und Krimi. Und dann, glaube ich, hat das jetzt mit jüdisch, nicht jüdisch, einfach, wenn du dann einfach mal mit sowas kommst, dass da jemand Rache verübt oder so, das ist halt kein Genre oder nichts, was die Gesellschaft widerspiegelt, was sie dann besonders groß interessiert oder wichtig finden, oder? Ich meine, die finden dann halt jetzt eher Gender-Thematik, Umwelt und so, das sind halt da so die Themen. Also ich glaube, das liegt da an einer gesellschaftlichen Gewichtung der Themen.
Ja.
Genau.
Hast du das Gefühl für dich, dadurch, dass dieser Film, dieser für dich doch sehr persönliche Film auch auf die Leinwand gekommen ist, dass du eben diesem Wunsch danach, etwas Ähnliches zu machen wie Tarantino, etwas, was so eng mit dir verbunden ist, hast du das Gefühl, du konntest dem ein bisschen nachgeben und freust dich jetzt, diesen Film auf der Leinwand zu sehen und gibt dir das ein Stück weit Genugtuung?
Vor allem, es ist ja so oft, wenn man Filme macht, ist ja dann oft so, dass wenn man das Drehbuch hat, hat man so eine Fantasie. Ich meine, so geht es ja jedem, der ein Buch liest und dann kommt die Verfilmung und dann ist man ja eigentlich immer enttäuscht, weil ich meine, die Fantasie ist halt grenzenlos und der Film ist ja nur der Ansatz des Regisseurs, also ein Bild davon. Und so ist es ja beim Drehbuch ja auch. Also du liest das, du hast eine Vorstellung und dann denkst du dir, okay, ja, das kommt schon so hin, aber wie setzt das um? Und da muss ich sagen, da war ich dann schon allein vom filmischen Standpunkt her total begeistert, wie der Thomas das umgesetzt hat. Ich fand es eben jetzt auch so aus österreichischen Verhältnissen des Budgets und der Umsetzungsmöglichkeit dadurch auch super gut gemacht, sehr professionell, sehr schön und also von der Geschichte selber. Da war ich eigentlich super happy. Wie gesagt, es wird ja dann sogar auch manchmal geschossen, also die Jäger schießen ja dann sogar auch im Wald, also das hat ja dann auch ein bisschen ganz schön viel Ballerballer für einen deutschen Film oder österreichischen Film, aber passend eben, ja, also Jäger dürfen ja im Wald schießen, so, also von dem her, nein, bin ich dann sehr happy, genau, mit dem Ende war ich dann immer noch nicht immer im ganz reinen im Thomas, weil ja, da einfach doch viel Wunschdenken dabei war, aber im Großen und Ganzen bin ich eben sehr, sehr glücklich mit der Umsetzung und war sehr begeistert.
Hättest du ihn lieber erschossen gesehen am Ende?
Ja, sicher.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Okay, vielleicht nehme ich das direkt als Schlusswort, diesen starken Moment hier, und bedanke mich viel, viel, vielmals bei dir für dieses Gespräch und auch für diesen Film. Ich empfehle jedem, sich den Film Schächten noch im Kino anschauen zu gehen. Und ja, danke.
Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön und auf Wiederhören. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.